Single Trails und Single Malt, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bike-Szene mit Tobi und Jasper.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Single Trails und Double Track.
Hä? Double Track?
Ja, Double Track. Heute reisen wir zurück in die Nostalgie und sprechen über die Vergangenheit, und zwar von der Treppe zum Double, glaube ich, heißt unsere Folge. Und ich war früher absoluter Double-Track-Fan. Das waren die dicksten Felgen, die es damals auf dem Markt gab. Also, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Tobi Wogon am anderen Ende.
Hallo, hallo, hallo. Ja, auch von meiner Seite ein herzliches guten Morgen, weil wir nehmen tatsächlich wieder früh morgens auf, oder so halb früh morgens auf alle Fälle.
Das schmeckt der Whisky immer am besten, wenn man so früh aufhört.
Der Whisky, da hat man wenigstens noch was vom Whisky von gestern Abend. Ja. Genau, ich war kurz ein bisschen verunsichert, was du mit Double Track meinst, aber durch deine unglaublich gute Erklärung habe ich es jetzt auch verstanden.
Geil. Hattest du Double Tracks?
Ja, ich glaube schon, ja.
Geil. Und ich war auch immer so einer. Also mich hat das absolut fasziniert, Double Tracks. Ich kann mich noch genau dran erinnern, die hat mir mein Papa, also ich war ja, wir waren ja damals eine Hartz-IV-Familie im Ghetto. Mein Papa war alleinerziehend und ich weiß, mein Papa hatte sich die wirklich teuer zusammengespart, dass er mir die zum Geburtstag schenken konnte. Ein Satz Double Track Laufräder mit Shimano Deore Schnellspannernarben. Das weiß ich noch ganz genau. Das waren Zeiten.
Das ist ja sehr lieb. In was für einem Rad hattest du das drin?
In einem CMP Firestorm. Also die Leute, die den Poison Bikes Versand noch kennen. Poison Bikes hatte eine eigene Marke. Also es gab dieses CMP und es gab eben Poison Bikes. Und ich glaube, CMP war so eine Untermarke oder eine von diesen 0815 Taiwan Label Marken. Und von denen hatte ich dann so ein weißes Bike.
Es war aber ein Hardtail, oder?
Es war ein Hardtail. Hardtail mit einer RockShox Psylo. Das ist eine Cross-Country-Gabel gewesen. Die hat so einen total abgespaceden Fender gehabt. Vorne drin. Das war ziemlich urige Zeiten. genau, wir sprechen nämlich heute über von der Treppe zum Double. Über unsere Zeiten, wie es anfing mit Mountainbike-Fahren, mit dem Springen. Und welche Parallelen vielleicht auch zu heutigen Kids da sind. Oder auch was Fabio Wiedmann mit seinem Trial-Stuff da wieder ausgelöst hat. Genau. Tobi.
Mit was für einem...
Ja?
Wann hast du denn so richtig angefangen, Mountainbike zu fahren und wie bist du eigentlich dazu gekommen?
Bei mir war das so ein klassisches Buddy-Ding. Mein bester Freund damals, der Oskar Mangelsdorf, das ist der Sohnemann von Stefan Mangelsdorf, den vielleicht ein paar Leute kennen. Der wird heute wahrscheinlich häufiger erwähnt werden, weil der zu meinen Anfangszeiten sehr, sehr viel für mich getan hat. Und der Oskar hat von seinem Dad, der war auf irgendeiner Freizeitmesse und hat da, also der war schon immer so fahrradaffin, vor allem Rennrad, zu den Zeiten, das war ja dann Ende der 90er, aber auch schon Mountainbike-affin. Und der hat dann irgendwann mal auf irgendeiner Messe so ein Dirtbike gesehen. Tatsächlich war das, ich glaube, so ein Poison-Ding. Und das hat er dann seinem Sohnemann gekauft. Und der hatte dann so ein Dirtbike, so ein Hardtail. Und da wir Best Buddies waren, wir waren vorher immer zusammen Skateboard fahren, sind wir dann eben Mountainbike gefahren. Also ich halt mit meinem normalen Rad, mit dem ich so zur Schule gefahren bin. Und er mit seinem geilen Dirtbike. Und ja, da hat eigentlich so die Faszination Mountainbike angefangen. Also wir haben uns dann wirklich aller Street-Style-mäßig halt einfach so Bordsteinkanten und Treppen runtergeballert. Und Cranked 5 geguckt. Das war unser erster Bike-Film, den wir geguckt haben. Cranked 5.
Cranked 5 war das, wo das erste Mal eigentlich der Bracklaw aufgetaucht ist, ne?
Ja.
Und er diesen fiesen Sprung über den, was 360 über diesen Pickup gemacht hat.
Ja.
Da kann ich mich auch noch sehr, sehr gut dran erinnern. Das ist schon lange, lange her.
Und es gab noch den Eric Porter, glaube ich, der da dann auch so einen riesen Drop runtergesprungen ist und sich dabei tatsächlich, was ich ja als unkaputtbar immer dachte, die Double-Track-Felge, komplett entspeicht bei der Landung. Also alle Speichen gerissen. Wahnsinnig guter Film. Also Crank 5, absolute Filmempfehlung.
Es gibt eh noch so viele Filme, die man jetzt zu der Zeit eigentlich nochmal wieder gucken kann, um sich ein bisschen einzustimmen, weil früher haben die schon echt ganz geile Filme gemacht.
Ich kann einen empfehlen, den ich mir tatsächlich vor 2 Tagen reingezogen habe. Habe ich mich wirklich nachmittags aufs Bettchen geflitzt und habe diesen Film angemacht auf YouTube und auf den Fernseher reingehauen, und zwar Counterparts. Und Counterparts war so ein Zusammenschnitt eben von den ganzen früheren Legenden, also tatsächlich Bergdorf, Eric Porter, dann Aaron Chase, Adam Hawk, die ganzen krassen Street Dirt Freeride Typen, die dann danach im Prinzip die ganzen Slopestyle Events dominiert haben,
ja.
Haben da so ein bisschen ihre Roadtrip-Anfänge aufgezeigt, was einfach mega geil ist, weil das war halt einfach noch so richtig Punk-Zeiten, völlig ausgerastet. Ziemlich witzig. Wie war das bei dir? Du bist ja auch so eher Big Bike-mäßig gleich losgegangen, oder? Bei dir war das gar nicht so in der Stadt mit Treppenspringen und so, sondern du bist eigentlich direkt in den Wald und hast irgendwie Big Bike-Action gehabt durch den Fahrradladen, oder?
Es war tatsächlich so, ich bin erst mit meinem ganz normalen Rad immer rumgefahren und habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass das halt nicht funktioniert. Und dann wollte ich mir zur Konfirmation ein neues Rad kaufen, weil das ja so das erste Mal ist, wo man wirklich als junger Typ irgendwie ein bisschen Geld zur Verfügung hat. Und dann bin ich in einen Bikeladen gegangen, in der Nähe von uns, und da hat jemand gestanden, der mich beraten hat, der da gerade Praktikum gemacht hat. Und das war tatsächlich der Michael Kull, der jetzt Race Support und Marketing bei Schwalbe macht.
Die Story kennen wir tatsächlich so ein bisschen aus der anderen Perspektive von Michael Kull in dem Podcast, wo ich Michael Kull tatsächlich interviewe. Also wenn er gerne noch die andere Seite zu sehen möchte, hören möchte. Geil, wie ging's weiter?
Auf alle Fälle bin ich halt da reingeschlappt und war halt, das war halt so ein Bikeladen, der hatte Motorräder und Bikes, aber Bikes halt damals noch, eigentlich ganz normale Mountainbikes. Und dann habe ich dem Typen halt erzählt, ja, ich will halt so ein Downhill-Rad haben, weil Enduro gab es damals ja natürlich noch nicht. Und da meinte der, ja, pass auf, ich habe hier ein Rad von unserem Mechaniker oder von unserem Verkäufer, ich weiß gar nicht mehr, was es war, der will das eh gerade verkaufen, das ist so ein Scott-Rad. Und dann habe ich mir das so angeguckt und dann bin ich nach Hause, habe mir das überlegt und habe es dann halt gekauft. Und bin damit rumgefahren und, naja, ich hatte ja quasi keinen Vergleich zu irgendwas anderen. Und ich hätte stutzig werden können, als ich dann gesehen habe, wie groß der Typ ist, der mir das Rad verkauft, weil der war halt knapp über 2 Meter. und ich halt 15. Da war ich weit, weit weg von 2 Metern. Von daher bin ich relativ lange mit einem zu großen Rad rumgefahren, ohne es überhaupt zu merken.
Aber was war das für ein Bike dann?
Das war eben schon ein Fully, so ein Scott G-Zero hieß das, glaube ich. Und hatte halt auch schon so eine Pike-Gabel drin.
Aber welches Jahr war das? 2000 und?
Boah.
Pike kam ja, glaube ich, erst später. Also das muss ja dann schon 2010 gewesen sein.
Nein. Das war, rechne mal zurück. Ich bin jetzt 32, damals war ich halt 14. Also ist es schon...
Oh, dann ist es viel länger, ja.
Genau. Von daher, das war... Die Pike ist ja dann quasi wieder zurückgekommen. 2010 oder was. Genau, dann bin ich halt lange mit dem Rad rumgefahren, bis mir das halt irgendwann mal gebrochen ist. Und dann habe ich angefangen, mir das nächstgrößere Rad zu kaufen. Und das war ein Banshee Scream. Das war so eine Dropmaschine.
Ja.
Weil ich tatsächlich damals nicht so viel Downhill gefahren bin, sondern ich bin vor allen Dingen viel so Drops runtergesprungen. Und haben halt immer irgendwelche krassen Sprünge gebaut und sind die dann irgendwie relativ unsanft runtergesprungen. Damals hatte man mit Flow noch nicht so viel am Hut. Oder wir auf alle Fälle nicht. Und dann bin ich immer mal wieder nach Köln, das war so 40, 45 Kilometer weit weg, gefahren, und da gab es so Street-Sessions, wo sich immer verschiedene Mountainbiker getroffen
haben.
Ja,
geil. Hatten wir in Hannover auch tatsächlich.
Und da war tatsächlich bei den Street-Sessions, das weiß ich jetzt, das wusste ich früher noch nicht, der Herden von MTB News mit dabei. Johannes Herden.
Das haben wir in der anderen Folge von dir und Herrn tatsächlich auch schon gehört. Dass ihr euch da eigentlich hättet schon begegnen müssen.
Genau.
Aber euch noch nicht begegnet seid. Ja.
So bin ich quasi auch über irgendwelche Treppensets und irgendwelche großen, stumpfen Drops von Häusern runter so richtig zum Mountainbiken gekommen.
Aber du bist quasi, also was hat dich zum Mountainbiken bewegt? Also bei mir war es einfach, der Oskar hat das Fahrrad geschenkt bekommen und dann haben wir gesagt, geil, Mountainbike, wir machen jetzt damit was und haben diesen Film gesehen, was alles möglich ist. Also im Prinzip war Cranked 5 für uns das, was wahrscheinlich für 1 Million Kids da draußen heute Urban Freeride Lives von Fabio Wiebmer ist. Was hat dich dazu bewegt, Mountainbike zu fahren?
Also ich bin schon immer viel Mountainbike gefahren, weil mein Vater auch viel Mountainbike gefahren ist. Das heißt, dieser Weg zum Mountainbike war nicht so weit für mich. Und dann hatte ich tatsächlich dieses Scottrad, weil ich das halt geil fand, sowas zu machen. Da kannte ich aber diese ganzen Filme noch nicht. Und dann, ich sag mal so 1-2 Jahre später oder als ich mich mehr und mehr damit beschäftigt hatte, waren es dann schon auch diese Filme, die mich immer mehr da inspiriert haben, irgendwelche Sachen zu machen.
Ja, ja. Kannst du dich noch an deine dümmste Nachahmung erinnern?
Die dümmste Nachahmung war immer so, dass ich irgendwelche fetten North Shore Stunts bei uns in dem Wald gebaut habe, die aber nie funktioniert haben.
Ja, geil. Also
bei mir war es zwar nicht der Sprung, der dann schief gegangen ist, sondern schon der Weg dorthin.
Ah, okay, cool. Ja, aber immerhin. Also ich sag mal so, es zählt ja auch heute noch, machen, ne? Die Leute, die machen, die sind weit voraus. Ob es schief geht oder nicht. Wir haben tatsächlich Ähnliches gemacht, und zwar in Hannover-Langenhagen. Das ist quasi die Vorstadt von Hannover oder so. Und da ist ein großes Klärwerk und dementsprechend auch daneben ein ehemaliger Müllberg, der halt schon bepflanzt worden ist. Also es war halt mal irgendwie eine Müllhalde und dann haben sie einen riesen Berg drüber geschüttet und der hatte, keine Ahnung, 80 Höhenmeter oder so. Und da haben wir uns eine Strecke reingebaut oder mehrere Strecken reingebaut. Und da haben wir uns auch immer so North Shore Stunts reingebaut, die meistens irgendwie glimpflich ausgegangen sind, aber halt viel zu stumpf waren. Also wenn du so eine Hangneigung von 20 Grad hast, ging das Ding quasi gerade wie so ein Bowlerlock 45 Grad in den Himmel. Und danach bist du immer stumpf irgendwo in der Erde ohne Landung gelandet. Das war so unser Ding, aber wir hatten einfach extrem viel Spaß am Bauen. Und,
aber vor allen Dingen halt Takeoffs und um Landung hat man sich damals noch nicht so richtig geschert.
Nee, es war einfach nur, der Sprung war wichtig und die Flugzeit war wichtig. Und ich erinnere mich tatsächlich noch an meine allererste Airtime. Das war hinter der Schule gab es so einen Hügel, einfach nur so einen Hügel, der irgendwie kurz hochging. Es war wie so eine Senke quasi. Und ich habe halt einfach komplett im Sprint angetreten, was ging, und habe halt versucht abzuheben und bin halt original 30, 40 Zentimeter geflogen und es hat sich halt angefühlt, als ob ich eine Stunde in der Luft gewesen wäre. Ich war so hyped, dass ich gerade mit beiden Rädern abgehoben bin. Das war ja immer irgendwie crazy, wenn jemand mit beiden Rädern in der Luft sein konnte. Vorderrad anheben war ja easy, aber wenn man beide Räder in der Luft war, das war sick, Alter. Das war sick. Und so haben wir dann angefangen und uns da Sprünge in den Wald gebaut. Und jetzt kommt die legendäre Geschichte, wie ich zu meinem ersten Mountainbike gekommen bin oder wie es dazu kam, dass mir der Stefan Mangelsdorf da finanziell aus der Patsche geholfen hat. Und zwar haben wir zu dritt eine Mountainbike-Tour gemacht, also Oskar, sein Vater, Stefan und ich. Und wir waren am Müllberg eben und wollten ihm unsere neu gebaute Strecke zeigen, wo wir natürlich super stolz drauf waren. Und da hatten wir so ein kleines Roadgap. Also das war ungefähr 1 Meter lang über so einen kleinen Weg drin. Und das bin ich dann gesprungen und ich hatte zu dem Zeitpunkt eben so ein Walmart-Fahrrad. Damals gab es noch Walmart bei uns, ich weiß nicht, gibt es ja auch schon nicht mehr in Deutschland, glaube ich. Auf jeden Fall hatte ich so ein Walmart-Fahrrad tatsächlich und ich bin dann da dieses Gap gesprungen und bei der Landung hat es mir halt einen Steuersatz kaputt gemacht. Und jetzt so ein bisschen der traurige Teil der Geschichte, wenn man so Hartz-IV-Kind ist, ne, dann ist einem das immer unangenehm, dass man kein Geld hat. Und mir war das halt extrem unangenehm, dass jetzt mein Fahrrad irgendwie kaputt gegangen ist. Und ich wollte das jetzt nicht zeigen. Und dann habe ich halt einfach so getan, als ob alles okay wäre. Aber wenn der Steuersatz halt klemmt, dann lenkt man halt die ganze Zeit so eckig. Kennst du das?
Ja.
Und wir sind dann weitergefahren Richtung Isernhagen zum Seehaus und wollten dann da irgendwie auf dem Kuchen anhalten. Und auf dem Weg dahin, ich weiß gar nicht mehr warum, aber irgendwie entweder wegen dem Handy oder wegen der Jacke zumachen, auf jeden Fall hatte ich kurz irgendwie beide Hände vom Lenker.
Oh.
und der Lenker war halt nicht ganz gerade und ich bin einfach stumpf in so einen Lattenzaun links reingefahren. Und hab mich halt komplett in diesen Zaun eingewickelt. Und die alle so, hä, was war jetzt denn los? Und dann habe ich das halt erzählt, dass mein Steuersatz da irgendwie, also dass mein Lenker klemmt, habe ich gesagt. Ich wusste ja nicht, dass es da einen Steuersatz gibt, so weit kannte ich mich noch nicht aus. Und das war der Punkt, wo Stefan gesagt hat, Mensch, der Junge hat Talent und der hat aber keine Kohle. Und der hatte mir dann auf der Jugendweihe, das war quasi die Konfirmation für Nichtgläubige, also der Oskar hat Jugendweihe gemacht, ich habe sowas gar nicht gemacht, aber auf der Feier von seiner Jugendweihe eben hatte er mir dann angeboten unter vier Augen so, hey, wenn ich doch Bock hätte und mir das Mountainbiken Spaß macht, könnten wir darüber sprechen, dass er mir quasi das ein Mountainbike kauft und ich das bei ihm im Garten als Gärtner abarbeite. Und ja, so bin ich dann quasi zum ersten Mountainbike gekommen. Genau. Und das hatte dann
zum Gärtnern.
Ja, genau. Das war eigentlich ziemlich witzig.
Ja, ich bin tatsächlich auch durch einen Freund mehr und mehr ins Radfahren reingekommen, und zwar durch Per Beinburg. Der hat damals noch bei, den kennst du auch, ne?
Mhm,
genau. Ja. Der hat damals noch bei Coratec im Außendienst gearbeitet, das ist auch schon Ewigkeiten her. Und der hat tatsächlich, den habe ich in einem Bikeladen getroffen bei uns, weil der hat da gerade irgendwie was hingebracht. Irgendwelche Räder ausgeliefert oder sonst irgendwas, und ich bin halt da rein und wollte irgendwelche Protektoren kaufen.
Ja.
Und dann bin ich so ein bisschen mit ihm in ein Gespräch gekommen und dann meinte er, ja, er hätte auch noch so Danis-Protektoren und die könnte ich ihm abkaufen.
Die Klassiker mit dem Netz, oder? Die richtig geilen mit dem Netzhemd.
Genau, es ging mir erstmal nur um Knieprotektoren. Aber genau, diese grauen.
Die hatten ja auch schon so ein Netz, zumindest hatten diese Netzoptik.
Genau. Ja, genau. So, und dann habe ich gesagt, ja, super, so gebrauchte Protektoren, ja, mega gut und so. Und ja, jetzt sind wir hier 17 Jahre später. Ich habe irgendwie die Protektoren immer noch nicht bekommen, aber wir sind tatsächlich sehr, sehr gute Freunde geworden. Und der hat mich tatsächlich über mit hingeschleppt und hat mich auch immer super unterstützt. Und ja, ohne den wäre ich sicherlich auch nicht so ins Mountainbiken reingerutscht, wie ich das bin. Und tatsächlich telefoniere halt immer noch fast jeden Tag mit dem.
Ja.
Also daraus hat sich halt eine super gute Freundschaft entwickelt.
Ja, geil. Sehr, sehr geil. Ja, mit Stefan bin ich auch noch in Kontakt. Der wohnt zwar in Hannover und ich in Bayern, aber tatsächlich, wir machen noch ab und zu mal was zusammen und telefonieren noch regelmäßig. Ja,
nur, dass Per mittlerweile so gut wie gar kein Rad mehr fährt und Stefan ja mittlerweile sogar Weltmeister geworden ist.
Genau.
Mit dem Unterschied.
Krasse Story. Warst du damals auch so ein Typ, der Fahrräder dann immer äußerlich beurteilt hat? Also alles, was aussah wie viel Federweg, war schon mal grundsätzlich geil. Und also, alles, was dicke Reifen hatte, war auch geil. Und was schwer war, war gut.
Ja, also wie gesagt, ich bin dann Banshee Scream gefahren. Ich glaube, das war aus dem Vollmaterial gefräst.
Mhm.
Weil das Ding war halt einfach super schwierig. Und da hatte ich ich habe mir das immer so Stück für Stück zusammengebaut, habe dann diesen Scott-Rahmen ausgetauscht gegen das und habe dann irgendwann die Pike ausgetauscht gegen eine Monster T.
Geil. Die ganz große, die 30 Zentimeter?
Nee, die 20 Zentimeter. Aber die hätte eigentlich auch super in Motocross-Bike gepasst.
Ja.
Und die war dann
richtig fett.
Dann gab es irgendwann das, es gab eine Marke, die damals noch Bike-Reifen gemacht hat, Nokian, und die hatte den Gazzalotti 3.0.
Ja.
Und das war halt einfach so, was man jetzt Plus-Tire nennt, war das halt damals einfach so.
Das ja, war das Ultimum an Downhill-Reifen, was es gab.
Auf alle Fälle, wenn du das hattest, warst du optisch auf alle Fälle der Coolste. Es hat sich halt mega scheiße gefahren.
Ich finde, das ist so ein bisschen wie Faszination Monster Truck gewesen. Also
ja,
ich war absoluter Fan von Double Track, aber insgeheim war eigentlich mein Traum immer, hinten eine 24er Double Wide Felge drin zu haben. Also hinten kleiner als vorne ist schon mal cool, weil das war beim Big Hit so, also Specialized Big Hit. Und
hinten 24, vorne 26.
Genau, und Ich hätte am liebsten, hätte ich echt so eine Double-Wide-Felge gehabt. Die war nämlich noch mal schwerer und dicker als die Double-Track-Felge. Aber okay. Habe ich leider nie, hat sich nie ergeben. Bin immer Double-Track-Felgenfahrer geblieben. Und ich muss sagen, ich fand es immer absolut faszinierend. Also was mich an Mountainbikes oder an Fahrrädern allgemein, als ich angefangen habe zu fahren, fasziniert hat, war diese Lücke, also es war dieser Federweg, von die Lücke zwischen Gabelkrone und Gabelbrücke. Und das fand ich total toll, dass es so wie höher gelegt aussah, dass man, dass man da durchgucken konnte. Weil bei diesen ganzen Walmart-Fahrrädern, die ich hatte, war halt die Gabelbrücke quasi über der Gabelkrone. Also die waren so auf Augenhöhe. Und ich fand es immer total faszinierend, wenn Fahrräder so echten Federweg hatten und irgendwie so mit 13 Zentimetern Federweg, man konnte quasi durch die Gabel durchgucken, fand ich immer mega. Habe ich absolut gefeiert.
Diese Walmart-Räder hatten halt aber auch eine Elastomer-Federgabel, oder? Die genauso schnell einfedert wie ausfedert.
Ja, die Federgabel hat nicht wirklich ihren Dienst vollbracht, kann man dazu sagen.
Ja, also dann haben irgendwann angefangen meine Eltern mich, oder ich habe angefangen meine Eltern zu überreden, dass die doch unbedingt dort Urlaub machen sollen, wo ich gerne Fahrrad fahren möchte.
Geil, ey, gleiche Geschichte habe ich tatsächlich von Stephanus Stahl im Podcast gehört. Der hat mit seinem Bruder genau das Gleiche gemacht. Die Eltern zu überreden, dahin zu fahren, Konzept, wo man Rad fahren kann, ja, cool. Genau.
Und dann waren wir tatsächlich ein paar Mal irgendwie in Saalbach-Hinterglemm und in Bischofsmais, da haben wir mal irgendwie 2,5 Wochen Urlaub in Bischofsmais gemacht. Ja. Ich sag mal so, danach kannte man dann den Park auch.
Alter, 2,5 Wochen ist da, da kennst du jede Wurzel.
Auf alle Fälle. Und genau.
Wie viel ist kaputt gegangen in den 2,5 Wochen? Also, was ist kaputt gegangen?
Gar nicht so viel. Also ich glaube eben, der Rahmen ist dann irgendwann kaputt gegangen, aber es hat irgendwie alles noch, es war alles noch so, dass ich weiterfahren konnte. Also ich bin wirklich bis zum letzten Tag da gefahren. Ja. Und es ist nicht so kaputt gegangen, dass es halt dann wirklich zum Urlaubsende geführt hätte oder zum Bike-Ende.
Geil.
Von daher, da hatte ich sehr viel Glück, ja.
Also ich bin jetzt, glaube ich, bei mir in der Geschichte noch ein bisschen zeitlich vor dem Zeitpunkt, wo du gerade schon unterwegs bist. Also wenn ich jetzt mal zurückdenke, bevor ich wirklich in den Bikepark gekommen bin. Also wenn wir sind noch beim Streetfahren, beim Treppenspringen. Und dann kam halt so langsam, ja, man will auch mal irgendwie in den Wald und richtig geile Strecken fahren und bauen, weil der Müllberg hat halt nicht so viel hergegeben. Und dann sind wir über einen Bekannten drauf gebracht worden, dass man im Deister doch Mountainbike fahren kann. Und seit meinem ersten Besuch in Wennigsen im Deister, bei der ultimativ legendären Strecke, dem Grab Trail, habe ich dann tatsächlich jedes Wochenende im Deister verbracht. Ich habe immer zu Hause dann vorgekocht, habe mir eine Tupperbox mit Nudeln gemacht und bin jedes Wochenende in Deister gefahren.
Wie bist du da hingekommen?
Mit dem Zug, also mit der S-Bahn. Fährst du eine Stunde, glaube ich. Also fährst knapp von Langenhagen nach Hannover rein, fährst du knapp 25 Minuten und dann fährst du nochmal 35 Minuten von Hannover bis in Deister raus mit der S-Bahn. Das ging eigentlich und dann hast du nochmal irgendwie 5 Minuten bis zum Waldrand getreten und dann warst du eigentlich fast schon an der Strecke. Und da habe ich dann angefangen zu springen. Und natürlich fängt man irgendwie mit so ganz kleinen Kickern an, die eigentlich keine Landung brauchen, wie eben auch am Müllberg, wo es eben keine Landungen gab. Und irgendwann, aber da stehen ja die großen Sprünge, die haben immer wieder ins Auge fallen und eigentlich möchte man sich da auch drüber schießen, weil natürlich die ganzen Superheroes aus Cranked 5 das ja auch gemacht haben. Also die sind ja auch Gaps gesprungen und Drops. Ja. Und da gab es dann das Dropland. Und das Dropland war so eine große Senke. Kannst du dir vorstellen, wie so eine Art Kiesgrube in klein, ja? Links runter, rechts ging's hoch und dann gab es halt eben Step-Downs und Step-Ups und davor ein paar Kicker und danach ein paar Kicker, so unterschiedliche Lines. Und da konnte man sich dann rantasten von großen Sprüngen zu kleinen Sprüngen. Und da gab es einen legendären Moment tatsächlich, muss ich erzählen. Da gab es einen relativ großen Step-Down und das war der Tag, da war ich mit Mike Wendt unterwegs, der immer noch Downhill-Rennen fährt und ich war mit dem Hardtail unterwegs und ich wollte den schon immer springen und ich wusste irgendwie, ah, ich könnte es, aber ich habe mich nicht getraut, weil es halt doch so groß war und eigentlich am Anemar, es war ja damals so, nee, mit dem Hardtail geht das nicht, da brauchst du einen Fully für. Das war immer so das Statement irgendwie, was man gehört hat, nee, mit dem Hardtail geht das nicht, brauchst du einen Fully für. Und ich wollte das aber unbedingt springen und bin dann einfach hochgeschoben und bin das Ding gesprungen. Und seitdem ich diesen Step-Down und den danach folgenden Step-Up gesprungen bin, hat es tatsächlich in meinem Kopf Klick gemacht und ich hatte vor Sprüngen keine Angst mehr. Also das war wirklich so dieser Moment, okay, krass, diese Hürde hat funktioniert, das wird bei anderen Sprüngen auch funktionieren. Und seitdem habe ich mich dann Harakiri-mäßig eigentlich über jeden scheiß Double, den ich irgendwo gefunden habe, drüber gesendet.
Einfach immer Vollgas.
Gab es diesen Moment bei dir, wo du eine Situation hattest, die dein Radfahren grundlegend verändert hat?
Ja, also es war so, wir waren halt immer sehr viel im Ruhrpott unterwegs, und zwar in Witten. Und da ist man halt immer so über die Strecken gefahren, relativ kleine Sprünge, dann schon mit Landung. Also es waren auch schon teilweise so Gaps, aber jetzt nicht mit überhöhter Landung, sondern du konntest das jetzt auch einfach zu kurz springen, es war auch kein Problem, ja, aber du hättest auch in die Landung reinkommen können. Und daneben gab es eine Line, da war das Spartacus-Gap. Und das war schon...
Spartacus-Gap ist auch ein geiler Name.
Ja, ne? Das hat nämlich der Spartacus gebaut. Das war so ein Mountainbiker da aus der Nähe von Witten. Und ich habe, also es war eine Line bestehend aus drei Sprüngen. Und der letzte, das war eben dieses Spartacus-Gap. Und das war schon ordentlich groß. Und da habe ich mich, also ich weiß nicht, ich habe da, glaube ich, 100 Mal bin ich angefahren über ein Jahr oder so. Und habe immer wieder gedacht, oh Jan, heute nicht.
Nächste Woche.
Und nächste Woche. Und dann sind wir
aber
wieder
dann wirklich. Aber dann wirklich. Nächste Woche wirklich.
Ich trainiere nochmal dafür und dann mache ich das. Und ja, tatsächlich, und irgendwann bin ich drüber gesprungen und das war so das erste Mal, also wo du wirklich nicht zu kurz springen durftest, das war schon richtig groß, das Ding, für die damaligen Verhältnisse. Und da war auch so, ah ja, okay, also das funktioniert also, okay, jetzt große Sprünge sind auch echt cool, weil da ist man echt lange in der Luft. Und ja, seitdem bin ich dann tatsächlich ganz, ganz viele Sachen gesprungen. Und wir sind tatsächlich so ein bisschen durch Deutschland gefahren und haben immer so versucht, so die größten Sprünge zu machen, die es so gibt.
Geil. Bist du mit der deutschen Freeride-Legende mal zusammenspringen gewesen? Der Patrick Rasche? Bengel, glaube ich, oder? Bengel war der Spitzname, oder?
Bengel, ja. Ich bin tatsächlich früher, glaube ich, ein paar Mal mit dem gefahren, weil der auch ein guter Freund von Jörg Heidt ist, von Last. Ja. Und genau, ich bin auch immer mit Jörg unterwegs gewesen, so, das heißt, wir haben uns damals immer mal wieder gesehen, aber dann, als wir beide besser gefahren sind, haben wir uns eigentlich dann nicht mehr so richtig und hatten keine Berührungspunkte da mehr.
Er ist ja tatsächlich einer der wenigen deutschen, ja, ich meine, mittlerweile, klar, gibt's viele Slopestyler, die eben auch Big Air machen oder klar müssen, brauche ich jetzt nicht erwähnen, dass der Lukas Knopf, der wahrscheinlich viel größere Sachen springt. Aber Patrick Rasche war einer von denen, der diesen Rampage-Freeride-Lifestyle so gelebt hat. Und das war einer der ganz wenigen, der das so gelebt hat. Also wer sich das mal angucken möchte, das heißt Outlaw Diaries. Patrick Rasche Bengel, ziemlich cool. Der verkörpert, glaube ich, das, wovon wir die ganze Zeit reden, von diesem ultimativen Kick, was Airtime angeht. Das hat der wirklich quasi bis ins Detail gelebt, wo wir dann irgendwann Rennfahrer geworden sind und gesagt haben, Airtime ist schlecht, also wir müssen die Sprünge wegdrücken. Das ist ganz wichtig. Airtime muss weggedrückt werden. Genau. Jetzt ist so und ganz, ganz viel, achso, ja, wolltest du noch was sagen?
Nee, ich wollte eigentlich eine Überleitung beginnen, aber ja, mach du gerne.
Wollte ich auch. Wo wolltest du denn
hin? Okay, dann, ich wollte tatsächlich von Treppensets über Doubles bis was hat auch vielleicht mal nicht funktioniert.
Ja.
Also was sind so deine größten Stürze oder Misserfolge beim Springen gewesen?
Es gab im Deister gab es ein Gap, das war riesig groß, das war oben am Einstieg vom Grabtrail und das bin ich mal gesprungen und ich weiß, dass ich das einmal gemacht habe und nie wieder, weil das so ein Moment war, wo ich wusste, ich hätte bald sterben können. Das war irgendwie tatsächlich so ein 10-Meter-Ding oder so, also riesig groß. Für damalige Verhältnisse war einfach über so ein Findling war der Absprung gebaut und dann ist man über so einen Bach gesprungen und auf der
heute sind
Seite
ja 10 Meter gar kein Problem mehr, aber damals war das echt groß.
Ist wirklich so, oder? Also finde ich schon.
Ich finde 10 Meter sind auch immer noch ganz gut.
Also. Okay, na gut. Auf jeden Fall bin ich da einmal drüber und es war wirklich haarscharf, dass ich nicht mich komplett ins Krankenhaus geschossen hätte. Und das war so einer der Dämpfer, wo ich dann wirklich danach auch ein bisschen Schiss hatte, wieder vorm Springen. Einschläge hatte ich viele, aber die haben mich eigentlich nicht immer sonderlich tangiert. Ich war ja wie so ein Lauch, ne, so eine Gemüsestange, die kannst du ja auch nicht durchbrechen. Die verbiegt sich immer irgendwie. Wie so eine Katze bin ich auch immer irgendwie auf den Füßen gelandet. Also ich habe echt, ich kann mich jetzt nicht an irgendwie eine fiese, krasse Verletzung zurückdenken, bei der ich dann irgendwie längere Zeit außer Gefecht war. Gab es eigentlich in meinen Anfängen nicht, ne?
Bei mir gab es auch nicht so richtig schlimme Verletzungen. Aber es gibt schon Fails, die sich so auf verschiedenen Ebenen abgespielt haben. Und eine persönlich sehr schlimme Erfahrung von mir war tatsächlich, das war noch bevor der Bikepark Winterberg aufgemacht hat, waren wir immer in Villingen fahren. Mhm. Da gibt's diese Strecke gibt's ja heute noch. Und das war damals so die einzige Bike-Strecke oder die einzige liftunterstützte Bike-Strecke. So, und dann sind wir da hingefahren, es hat immer alles ganz gut funktioniert. Aber wenn du da halt echt ein paar Mal runtergeknallt bist als kleiner Junge, dann hast du halt auch irgendwann keine Kraft mehr so richtig.
Ja.
Und dann gab's unten kommt man ja in diesem Hotel raus und da gab's quasi den letzten Sprung auf dem Platz vor dem Hotel und dann gab's so ein Holzzaun und du musstest quasi auf diesem Platz, auf diesem Schotterplatz bremsen und dann bist du quasi so hintenrum an diesem Holzzaun vorbei auf die Straße. Ja. Das war halt dafür da, dass du nicht geradeaus auf die Straße schießen konntest. So, und jetzt bin ich da halt schon ein paar Mal runtergefahren und war auch nicht mehr so ganz kräftig und zieh am letzten Sprung voll ab und zimmer das Ding so ins Flat, kann mit meinen Händen das aber nicht mehr abfangen, rutsch mit beiden Händen vom Lenker ab, knall quasi mit meinem Oberkörper auf den Vorbau und schieße einfach mit Vollspeed Richtung
in
Zaun.
Den Zaun.
Nein, nicht in den Zaun, durch den Zaun.
Ach, Scheiße, der Zaun hat nachgegeben. Sei froh.
Und überall standen Leute und irgendwie habe ich es tatsächlich geschafft, oben war so ein fetter Balken und da drunter war halt so eine Latte und irgendwie habe ich es geschafft, tatsächlich durchzufahren, so dass ich den oberen Zaun nicht erwischt habe oder die obere dicke Querlatte, sondern nur die untere und bin halt einfach da durchgeschossen, wahrscheinlich weil ich halt auch schon so leicht schräg war. Und stand dann auf einmal auf der anderen Seite oder lag auf der anderen Seite des Zauns. Und alle, die auf diesem Platz standen, haben halt einfach so geschaut, so, was genau war das? Was ist hier gerade passiert? Wo wollte der hin?
Ja.
Ja, also das war mental ein sehr schwieriger Moment. Ein anderer schwieriger Moment war, da waren wir in Bonn wollten halt auch ein bisschen Street fahren. Und mein Plan war, so ein relativ großes Treppenset in so eine Unterführung zu springen. Und dann habe ich meinen Kollegen Per dahingestellt und habe gesagt, hey, du musst schreien, wenn frei ist, wenn ich springen kann. Und der hatte immer so eine Kamera dabei und hat immer alles gefilmt. Und ich bin halt quasi so am Anlauf und meinte so, ja, kann ich jetzt fahren? Und ich sehe ihn aber nicht. Und ich habe gedacht, er schreit, ja. Er hat aber Nein geschrien.
Oh.
Also bin ich bin voll angetreten, bin am Treppenset abgesprungen oben und habe dann gesehen, oh, es ist ganz schön viel los hier. Und bin halt wirklich so ziemlich dicht am Kopf von so einem Typen vorbei in die Treppe rein. also es hat tatsächlich geschafft, dass ich, oder ich habe es geschafft, in die, ins zweite Treppenset reinzukommen und bin aber dann unten irgendwie, weil so viel los war unten auf dieser Platte, so ins Straucheln gekommen und bin so weggerutscht und habe tatsächlich zwei Leute mit abgeräumt.
Nice. Die haben sich bedankt, oder? Die haben sich bedankt.
Die fanden es richtig gut. Der eine war tatsächlich so, hey, ja, tut mir leid, das wollte ich nicht. Also der hat sich bei mir entschuldigt. Ja. Das fand ich auch angemessen.
Ja, fand ich auch.
Also, ja, kann man weil so der stand mir quasi in der Landung.
Völlig. Also wirklich, warum geht der da die Treppe hoch? Sorry, das ist eine Mountainbike-Strecke.
Also da habe ich viel Glück gehabt, aber wir haben schon auch viel sehr dummes Zeug gemacht, muss ich sagen. Wo ich jetzt auch wirklich denke, uiuiui.
Treppensets habe ich mich nie getraut. Ich habe mich nie getraut, Treppensets zu springen. Und ich ärgere mich richtig drüber, weil vielleicht hätte meine Karriere dann einen ganz anderen Lauf genommen mit Treppensets. Weißt du? Wenn man das guckt, was Fabio Wittmer da heute alles springt. Ich bin, glaube ich, im Leben ein, zwei Treppensets gesprungen oder so, weil ich mich nie getraut habe. Ich fand diesen Beton, alles was Beton und Stahl war, fand ich immer erschreckend. Ich fand immer Wald gut. Im Wald habe ich mich alles getraut, aber so im Street-Style oder auch in der Halle oder in der BMX-Halle, ich habe mich nie getraut, große Sachen zu springen. Ich habe das immer nur im Wald gemacht. Das ärgert mich. Es ärgert mich.
Jetzt ist ja deine Chance. Wenn du jetzt wieder gesund bist, einfach mal eine einfach Karriere mal machen, als... Ja, einfach mal machen.
Das alte Hardtail aus dem Keller ausgraben und dann noch mal ein paar Treppensets springen. Richtig. Stellst du dich unten hin und rufst? Ach nee, ich vertraue dir nicht.
Würde ich auch nicht.
Tobi, was ist denn jetzt? Wir müssen ja noch irgendwie einen Mehrwert mit auf den Weg geben. Und jetzt haben wir so ein bisschen unsere Anfänge vom Springen erzählt. Aber wie würde man denn jetzt ein paar Sprungtipps an unsere Zuhörer weitergeben?
Ja, natürlich würde ich als allererstes mal einen Fahrtechnikkurs bei Jasper ja auch buchen. Der mir das dann vernünftig beibringt.
Aber das Corona, wir haben gerade, also okay, kann ich nur unterstützen, selbstverständlich. Ich fahre eine Kurse bei Racing Skills, da lernt man, wie man Sprünge wegdrückt. Aber zu Zeiten von Corona gibt's leider keine Fahrtechnikkurse und dementsprechend müssen wir denen was mit an die Hand geben, was quasi so eine Online-School ist.
Die klassische Podcast-Fahrtechnik-Schule.
Korrekt. Bei Tobias Wogon.
Ja, tatsächlich ist eigentlich ein Sprung, wo man keine wirkliche Landung hat, wo man sich immer mit immer mehr Speed weiter dran trauen kann und immer weiter springen ist, denke ich, ist immer so der beste Einstieg ins Springen. Also, dass man sich da wirklich langsam rantesten kann und dass man vielleicht nicht sofort auf irgendwelche Doubles geht. Und ich finde, gerade Winterberg oder so, die bauen das auch ganz schön. Die haben einen relativ großen Take-off und die haben auch eine Landung, aber du kannst auch überall dazwischen landen.
Ja.
Also die bauen jetzt nicht so wirkliche Landungen mit Gegenhang, wo du erstmal dein Rad kaputt machen kannst.
Das ist wichtig, weil und wenn das Rad kaputt ist, kann man nicht mehr üben.
So schaut's aus. Und einfach... Vor allen Dingen braucht man halt Erfahrung, um Geschwindigkeiten einzuschätzen. Und da macht es auf alle Fälle Sinn, sich halt so Distanzen, also wenn man einen Sprung hat, wo man so weit springen kann, wie man möchte, dass man sich da vielleicht so Distanzen aussucht, wo man denn hinkommen möchte. Einfach um zu checken, okay, ich brauche so viel Speed, um diesen Punkt, den ich vorher, wo ich eine Linie gemacht habe oder wo ich einen Stein hingelegt habe, um das zu erwischen. Weil gerade diese Kalkulation von Geschwindigkeit bei Sprüngen finde ich ganz, ganz wichtig und die bekommt man nur durch Erfahrung.
Ja. Ein Punkt dabei ist definitiv auch die Spannung im Oberschenkel. Weil wenn ich jetzt im Prinzip mich in einem Absprung befinde und ich mache einen Skispringer, also ich gehe von der Beuge in die Streckung auf dem Absprung, dann ist es wie eine Art Abziehen. Also ich vergrößere den Impuls, den ich gebe, um abzuziehen. Wenn ich in den Oberschenkeln statisch bleibe, nutze ich quasi nur das Trägheitsmassengesetz, um aus diesem Sprung abzuheben. Und wenn ich das Gegenteil mache und aus einer Streckung in die Beuge gehe über den Absprung, dann nehme ich natürlich die Energie vom Absprung in die Oberschenkel auf. Und damit kann man relativ viel steuern, auch was die Flugbahn und Flugkurve angeht. Also ob man dann, wenn man ein bisschen zu steif in den Oberschenkeln ist, kommt es häufig vor, dass man eben Nosedive landet. Und um dieses Gefühl.
Und das möchte man gerne, das möchte man gerne vermeiden.
Tunlichst vermeiden. Und was ich immer wieder festgestellt habe, ist, wenn ich einen Tag auf Dirt Trails unterwegs war, also wirklich einen ganzen Tag nur Dirt Tables gesprungen bin, habe ich extrem viel an dieser Sensorik, an diesem Gefühl für den Absprung gelernt. Und wenn ihr tatsächlich mal im Bikepark seid oder was, dann nehmt euch ruhig mal eine halbe Stunde Zeit und fahrt einfach nur im Übungsparcours die Table Line oder wenn sie haben, auch die Dirt Line und übt das Springen in unterschiedlichen Größen, Varianten, Geschwindigkeiten, weil das ist einfach ein Gefühl, was ihr am Ende auf dem Absprung seht, okay, der ist ein bisschen steiler, da muss ich jetzt mich ein bisschen mehr so verhalten, das ist ein flacher Absprung, da kann ich jetzt ein bisschen mehr abziehen und das sind einfach learning by doing, sage ich mal, klingt doof, ist aber so. Wenn man aber weiß, dass es eben da auf unterschiedliche Muskeltonen im Oberschenkel ankommt, dann kann man da ganz gut mit arbeiten.
Ja, ich denke, Pumptrack fahren ist auch eine super Sache, um da diese verschiedenen Ergebnisse zu bekommen.
Also Feedback vom Untergrund zu bekommen, okay, bei der Bewegung werde ich schneller, bei der Bewegung werde ich langsamer, bei der Bewegung habe ich das Gefühl, das will mich in den Himmel katapultieren und das kann man dann eigentlich ganz gut ummünzen, auch auf Springen.
Genau. Und wenn ihr da ein bisschen Übung habt, dann sucht euch jemanden, der euch über Sprünge zieht.
Genau, dem er sich unten hinstellt und sagt, ihr könnt fahren, obwohl ihr nicht fahren könnt, oder das aber filmt.
Did you say no or did you say go?
Genau.
Ja. Da habe ich noch eine ganz gute Geschichte zu. Und zwar waren wir, war ich mit ein paar Freunden in Kanada unterwegs und dann sind wir nach Kamloops gefahren. Weil Kamloops ist ja in den ganzen Bike-Filmen, die wir gerade schon angesprochen haben, da sind ja diese riesigen Sprünge in dieser Steppenlandschaft. Und ich habe mir das immer so vorgestellt, also Matt Hunter kommt von dort, und ich habe mir das immer so vorgestellt, als ob Matt Hunter und Graham Agassi mit ihren Mopeds oder mit ihren Pickups stundenlang rausfahren in die Wildnis, um dann dort irgendwelche Sprünge zu bauen. Ist aber nicht so. Sondern es gibt quasi das Gelände hinter der Bike Range und das ist jetzt, weiß nicht, lass das mal 10 Fußballfelder groß sein. Und da ist wirklich jeder Sprung aus Kamloops von Cranked 1 bis Seasons und alle sind tatsächlich so nebeneinander gebaut. Und das ist wirklich so ein wahnsinniges Sprungwunderland. Und da sind wir eben auch hingefahren und haben uns das angeschaut. Und dann war so ein Typ da, den man auch aus den Bike-Videos kennt, Matt Brooks. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Auf alle Fälle hat der uns halt so die verschiedenen Sprünge gezeigt und ist da ein bisschen rumgefahren und hat uns dann auch über diese Sprünge gezogen. Und das war ganz geil, weil so habe ich wirklich so ein paar Riesensprünge aus Seasons oder aus dem Cranked-Film oder New World Disorder einfach dem nachspringen können. Und das waren so mit die größten Sprünge, die ich gemacht habe. Aber es war tatsächlich relativ einfach. Und ich war zusammen mit Daniel Schäfer dort. Und wir haben uns immer so ein bisschen gebettelt, wer da die Sprünge als erstes fährt. Also das hilft auch immer, wenn man einen Freund dabei hat, der halt auch
ein Sparingspartner.
Richtig, genau. Also nicht immer nur auf den Typ, der die großen Dinger springt, vertrauen, sondern wenn man da jemanden hat, der auf seinem Level fährt, dann macht das auf alle Fälle auch viel Sinn.
Geil. Mega cool.
Genau.
So, dann würde ich sagen, wir kehren mal wieder zurück in die Realität. Wir reisen aus der Vergangenheit wieder ins Hier und Jetzt und beschäftigen uns mit deinem Fail der Woche und deinem Lucky Shot der Woche, um diese gelungene Sendung abzuschließen.
Mein Fail der Woche ist tatsächlich eine Idee, die letzte Woche aufgekommen ist. Und zwar sind mir jetzt einige Vorträge ausgefallen. Mhm. Und auch so, Leute haben dafür schon Tickets gekauft oder sind halt irgendwie, finden es halt schade, dass die Vorträge jetzt nicht stattfinden und haben jetzt auch nicht mehr so die Möglichkeit, den Vortrag zu sehen. Deshalb habe ich gedacht, ich mache das Ding einfach live, ich spreche das ein und gebe das als Online-Version raus.
Mhm, ja.
Und habe das auch schon auf Instagram gepostet und das ist wirklich sehr, sehr gut angekommen. Alle Leute haben da Interesse dran. Und jetzt habe ich mich tatsächlich die komplette Woche hier hingesetzt, habe das zusammengeschnitten. Zum einen war das viel, viel mehr Arbeit wie gedacht. Mhm. Also ich habe wirklich die komplette Woche vor Premiere verbracht und habe das eingesprochen. Und zum anderen ist mir aufgefallen, es ist wirklich nicht so gut. Weil was man immer vergisst, ist, dass es ein Live-Programm ist. Und es ist super schwierig, ein Live-Programm online zu bringen, wenn du nicht diese Szenen von Publikum und wenn du nicht so Live-Szenen hast.
Ja, wenn keiner lacht oder applaudiert, wenn du jetzt einen Witz machst oder so. Du brauchst ja auch Interaktion bei einer Live-Show. Wenn du genau. jetzt mal wieder irgendwie den Schwank erzählt hast, wo was schiefgelaufen ist, dann hat ja die Halle angefangen zu lachen. Aber wenn das Lachen halt ausbleibt, dann ist das halt auch nicht witzig. Deswegen werden in diesen amerikanischen Sendungen ja immer dieser Beifallgeräusche eingeblendet.
Ja, genau. Und jetzt ist es halt so, wenn auf der großen Bühne, auf der großen Leinwand ein Bild für 20 oder 40 Sekunden steht, dann ist das kein Problem. Weil man ist es gewohnt, man sitzt halt da jetzt im Kino, man hört dem Typen zu, man guckt auf mich, man guckt wieder auf die
Man kann ja auch nicht weg.
Man kann auch nicht weg.
Am und Computer kriegst du weg.
Es ist super kurzweilig. Wenn du das aber auf dem Computer anschaust, dann bist du gewohnt, okay, jetzt entertain mich. Es muss irgendwie, es muss jetzt was passieren. Mhm. Das heißt, ich habe wirklich die komplette Woche irgendwie auch rumgebaut. Ich habe versucht, mich live dabei zu filmen, wie ich das hier nochmal mache. Aber das funktioniert nicht, weil einfach dieser Cut von, ich bin jetzt in Kappadokien und erzähle die Geschichte von Kappadokien und habe das Bild von Kappadokien. Und dann cuttest du darüber, wie ich vor der Kamera sitze und das erzähle. Dieser Cut funktioniert nicht. Weil von weit, weit weg vor den Rechner ist super, super schwierig. Ja. Und von daher habe ich ganz viele Sachen ausprobiert und ich habe dann am Ende tatsächlich gekürzt und ich habe es, habe jedes einzelne Bild animiert. Und jetzt geht's tatsächlich relativ gut und ich werde es jetzt die Woche rausbringen. Es ist nicht so richtig. Also es ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, aber ich bin da auch natürlich Perfektionist. Ich hätte es mir anders vorgestellt, aber ich bringe es halt jetzt trotzdem raus, weil ich glaube, für die Leute, die wirklich an der Geschichte interessiert sind und die im Hinterkopf haben, dass es eigentlich ein Live-Programm ist, für die ist es dann schon gut. Also die Geschichte kommt rüber, die Bilder sind gut, die Videos sind gut, das passt alles, aber man kann es einfach nicht vergleichen mit dem Gefühl, was ich habe, wenn ich das halt auf einer großen Leinwand sehe.
Ja. Verständlich. Ich meine, wäre ja auch traurig, wenn nicht, also wenn man quasi online alles, was live wäre, ersetzen könnte, dann wird es ja auch keine Live-Acts mehr geben. Dementsprechend ist es ja vielleicht auch ganz gut, dass es eben nicht 1:1 kopierbar ist.
Und ich habe mir da jetzt ganz viele Gedanken drüber gemacht und da möchte ich auch gerne mal deine Meinung zu hören. Und zwar ist die Frage, wenn ich das jetzt rausbringe, for free, also jeder darf das jetzt quasi anschauen und normalerweise werde ich dafür ja bezahlt, sowas zu machen. Und normalerweise verkaufen halt Vortragende auch DVDs, die genau so aufgebaut sind. Und ich gebe das jetzt for free raus. Und ich habe trotzdem Angst, dass wenn ich das jetzt rausgebe, dass Leute sagen, oh krass, ist ja echt nicht so spannend, dann brauchen wir gar nicht mehr zu einer Live-Show gehen. Weil ich finde das jetzt halt irgendwie, das entertaint mich jetzt nicht so wie das Video von Fabio Wiedmer.
Ja. Ehrliche Meinung. Ehrliche Meinung ja, vom Podcast. Gerne. Ich glaube tatsächlich, dass die Gefahr durchaus berechtigt ist, vor allen Dingen, wenn man dich nicht kennt, den Podcast nicht kennt, die Story nicht kennt, dann ist man ja unvoreingenommen und wenn das dann, man sieht dich, hört dich und sagt, boah, nee, das ist mir irgendwie zu monoton, dann kann man sich das auch, glaube ich, live einfach nicht vorstellen oder sagt, ah, dafür gebe ich jetzt kein Geld aus, den Typen live zu sehen. Also ich glaube fast, dass du über das Video quasi einen noch größeren Begeisterungsfaktor finden oder errichten musst, als du es eigentlich bei der Live-Show tust, damit es quasi als Werbung fungiert, damit die Leute das kaufen. Also deine Tickets kaufen für den Live-Vortrag. Ich denke, dass die Gefahr durchaus da ist. Ich an deiner Stelle würde das, glaube ich, auch nicht kostenlos anbieten, sondern als Alternative anbieten.
Ja, und ich möchte aber jetzt halt gerade zu der Zeit auch einfach mal was zurückgeben und
Aber du, Tobi, ganz ehrlich, die Leute geben gerne Geld aus für Sachen, die gut sind. Also ich habe zum Beispiel auch die Doku von Fabio Wiedmer gekauft. Und ich kaufe mir auch neue Radfilme, wenn sie rauskommen. Erstens, um die Leute zu unterstützen, weil man eben weiß, dass das ein teures Projekt war. Und ich glaube, wenn du das zum Beispiel jetzt wie Julian Pilcher oder sowas einfach mit einer Charity-Aktion verbindest, wo du einfach sagst, hey, das Ding kostet, keine Ahnung, 15 Euro und 5 Euro davon gehen an entweder Corona-Nothilfbedürftige oder vielleicht an Viva Con Agua, die jetzt gerade Wasserspender in Uganda irgendwie Wasserfilter für Uganda mobilisieren, dann ist es nochmal erstens ein positiver Effekt auf dein Image, dass du dich dafür kümmerst, und zweitens sind die Leute dann noch gewollter, das Geld auszugeben. Und ich glaube, dass alles, was umsonst ist, ist immer ein bisschen schwierig. Das hat mir mal der Andy Mergent erzählt, mit dem du neulich einen Podcast hattest. Alles, was geschenkt ist, ist nichts wert. Das klingt ja, voll hart.
Was nicht kostet, ist auch nicht.
Aber ist, glaube ich, gerade in so einer Medienwelt durchaus mal ein Argument, was man ansetzen kann.
Ja, also von daher, da habe ich mir eben auch schon drüber Gedanken gemacht, weil mich auch viele Leute angeschrieben haben, so von wegen, ja, sie wären aber bereit dafür zu zahlen, dass ich tatsächlich irgendwie einen Link einrichte, wo Leute dann was spenden können irgendwohin. Viva Con Agua ist da immer eine super Sache.
Ich denke, was vielleicht noch viel interessanter wäre, ist, wenn du das Ganze live machst mit Interaktionen über Zoom oder solche Telekonferenzen, wo du einfach Video-Telekonferenzen anbietest und vielleicht ein, zwei Live-Auftritte quasi von zu Hause aus steuerst. Stellst ein paar schöne Lichter auf, erzählst die Story live und lässt es dann einblenden mit Bildschirmfreigabe, die Videos.
Vielleicht, je nachdem, wie lange dieser Corona-Shutdown jetzt hier noch ist, mache ich das tatsächlich auch nochmal. Jetzt bringe ich erstmal diese Version raus auf Vimeo. Ich mache es extra nicht auf YouTube, weil, wie du schon sagst, also es sollen schon auch die Leute sehen, die es jetzt angeht, und nicht irgendwelche random Leute, die damit nichts anfangen können. Weil es ist einfach kein Video, was dich entertaint was dich nebenbei entertaint, sondern du musst dich wirklich hinsetzen und musst es halt angucken. Deshalb bringe ich das über Vimeo raus, und dann können es wirklich die Leute, die den Link haben, oder die Leute, die den Link aus meiner Story bekommen, die können sich das dann angucken und damit, genau, Spaß haben.
Tipptopp, klingt gut.
Was ist dein Fail der Woche?
Tatsächlich. Mein Fail der Woche, ich muss gerade noch mal überlegen, ich hatte ihn gerade, aber er ist mir wieder entfallen, tatsächlich. Ich hatte den aber gerade. Verdammt.
Ich meine, Lucky Shot erstmal machen.
Ja, mach noch mal Lucky Shot. Ich hab den echt, fuck, das lag mir auf der Zunge, jetzt habe ich ihn einfach wieder vergessen. Verdammt.
Also, mein Lucky Shot ist, ich habe diese Woche die ersten Designs von meinem Buch bekommen, an dem ich jetzt halt, ja, ein halbes Jahr gearbeitet habe, und ich habe das erste Mal jetzt meine Texte in gelayouteter Form gesehen. Und das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht. Das war definitiv mein Lucky Shot.
Geil. Das ist richtig gut. Ich glaube, mein Lucky Shot war, dass ich mein Auto verkauft habe.
Hast du es verkauft?
Der Opel ist weg. Ah, jetzt ist mir auch mein Fell wieder eingefangen. Er hat mich mit dem Auto zu tun.
Du hast dein neues Auto schon kaputt gefahren?
Nee, mein Fail der Woche war, dass ich meinen Opel zu dem Verkauf eben vor knapp 2,5 Wochen geputzt habe. Dann hat er 2,5 Wochen rumgestanden. Jetzt sollte er abgeholt werden. Und dann habe ich gedacht, oh shit, der stand jetzt 2 Wochen. Ich fahre nochmal kurz zur Tanke, spritze den ab. Hab den abgespritzt und habe gesehen, geil, die Frontscheibe hat einen Riss.
Ja. Schön.
Und jetzt hat die Frontscheibe einen Riss. Und jetzt muss ich mich noch darum kümmern, dass die ausgetauscht wird. Aber sie kaufen das Auto.
Okay. Hättest du es mal lieber dreckig gelassen, wäre es nicht aufgefallen.
Fail der Woche und Lucky Shot in einem. Sie haben es trotzdem gekauft bei der Lucky Shot. Und der Fail der Woche war, dass die Frontscheibe kaputt war. Nachdem ich das Auto schon geputzt und hergerichtet hatte. Naja.
Alright. So, in diesem Sinne wünsche ich dir eine sehr, sehr schöne Woche zu Hause.
Danke.
Wir hören uns nächste Woche wieder.
Sportfrei.
Sportfrei.
Tschüss.
In diesem Sinne, tschüss, ciao, ciao.